Hallo, hier ist Mirko.
Hallo, hier ist Erik.
Wir sind bei Sigma 2 Foxtrot auf sigma2foxtrot.com. Ja, Erik, schön, dass du wieder da bist. Heute die versprochene Isaac Asimov Kurzgeschichte. Zu Isaac Asimov, Erik, da müssen wir nichts mehr sagen, oder?
Nee, ich hoffe nicht. Ansonsten, der Godfather of Science Fiction. Ja, ich will es nicht übertreiben, aber der Name ist bekannt, denke ich. Und den biografischen Teil knicken wir uns heute mal, weil das sonst definitiv länger wird als die eigentliche Folge.
Ja, ganz genau. Was ihr lesen könnt, natürlich auf die Wikipedia-Einträge sind ganz interessant. Auf YouTube gibt es eine Menge Interviews mit ihm, die auch sehr lohnenswert sind. Ansonsten, wenn ihr es finden könnt, von Hardy Kettlitz gibt es aus der Serie SF Personality Isaac Asimov, Schöpfer der Foundation, einen Überblick über Leben und Werk. Erik, du hast wieder dir die Fleißarbeit übernommen, eine Inhaltsangabe zu der Story, die wir heute besprechen, zu machen. Welche Story ist es denn?
Es ist The Last Question, in Deutsch meistens übersetzt mit Wenn die Sterne verlöschen, zum Teil aber auch direkt übersetzt als Die letzte Frage. Die ist erschienen 1956 im Science Fiction Quarterly, erstmals veröffentlicht, und ist auch nicht besonders lang, 14 Seiten etwa, aber sie ist trotzdem gigantisch in ihren inhaltlichen Ausmaßen. Das werden wir gleich sehen. Und du hattest gerade eben gesagt, dann kann einiges auf YouTube über Asimov finden. Und ich empfehle auch, es gibt tatsächlich einen YouTube-Link, wo Asimov diese Geschichte selber vorliest. Auf Englisch, versteht sich.
Ja, den habe ich auch gesehen. Das ist auf jeden Fall hörenswert.
Ja, und ich muss auch sagen, wir erzählen ja hier immer bei Sigma 2 Foxtrot, also bei unserer Kurzgeschichtenreihe, wir erzählen im Wesentlichen schon den Hauptplot der Kurzgeschichte. Deshalb, ne, hier wie immer ein Spoiler-Alert. So, und ich empfehle sehr, sehr, sehr wirklich diese Geschichte vorher zu lesen. Es lohnt sich. Oder halt Herrn Asimov zuzuhören.
Es ist kein Problem, an die Geschichte ranzukommen. Sie ist auf mehreren Seiten auf Deutsch im Netz verfügbar, auf Englisch sowieso. Und gibt es einfach ein The Last Question Asimov. Da kommen auch mindestens, wenn ich das richtig gesehen habe, zwei Übersetzungen ins Deutsche. Die Story ist also verfügbar, ist kein Problem, die vorher zu lesen.
Hm. Ja, wir haben ja hier Science Fiction Pro Seminar, deshalb müssen wir auch ganz in den Inhalt reingehen. Da reicht ein kleiner Überblick nicht aus. Deshalb werde ich jetzt schon die wesentlichen Dinge schildern, aber natürlich ist das kein Vergleich zu dem Lesegenuss, den man hat, wenn man die Geschichte zum ersten Mal liest. Also wenn ihr die Geschichte noch nicht kennt, unbedingt vorher lesen. Ja, egal. Ich lege jetzt mal los. Wie gesagt, The Last Question, in Deutsch, wenn die Sterne verlöschen. Die Handlung beginnt im Jahr 2061 auf der Erde. Die Menschheit hat mittlerweile mit Hilfe des kilometergroßen Supercomputers Multivac sowohl die Technik für interplanetare Reisen entdeckt, als auch ihr Energieproblem komplett gelöst. Denn im Jahr 2061 läuft die ganze Erde mit Sonnenenergie. Zwei Computertechniker, die Multivac bedienen und warten, unterhalten sich in der ersten Szene der Handlung darüber, dass selbst die Energie der Sonne nicht für alle Ewigkeiten für die Menschheit reichen wird. Sie spekulieren darüber, ob es möglich wäre, die Sonne nach ihrem Erlöschen noch einmal zu reaktivieren. Das ist nach unseren geltenden Physikgesetzen jedoch nicht möglich, da nach dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik das Gesamtmaß der Entropie nicht verringert oder umgekehrt werden kann. Entropie ist sozusagen, salopp gesagt, das Maß der Unordnung von Materie und Energie. Trotzdem stellt einer der Techniker Multivac die Frage, nach der auch die Geschichte ja benannt ist, nämlich, kann die Entropie umgekehrt werden? Multivac antwortet darauf mit, die Daten sind unzureichend für eine sinnvolle Antwort. Die nächste Szene spielt rund 1000 Jahre später. Die Menschheit hat die überbevölkerte Erde verlassen und kolonisiert neue Planeten. Wir werden Zeuge, wie sich eine Familie in ihrem Raumschiff ihrem neuen Heimatplaneten X-23 nähert. An Bord befindet sich ein Mikrovac, die Weiterentwicklung des Multivac, der durch die Umstellung von Transistoren auf Molekularröhren extrem verkleinert werden konnte und mit dem Hauptcomputer verbunden ist. Die Familie beginnt darüber zu sprechen, dass die Menschen nicht ewig neue Welten kolonisieren können, weil irgendwann ja alle Sterne verlöschen werden. Sie stellen dem Mikrowerk daher die Frage, ob die Entropie umgekehrt werden kann und erhalten wieder die Antwort, Daten unzureichend für eine sinnvolle Antwort. Wir machen einen Zeitsprung von mehreren 10.000 Jahren und begegnen zwei Menschen namens VJ23X und MQ17J. Dank der fortgeschrittenen Technik haben sie Unsterblichkeit erlangt, so wie der Rest der Menschheit, die mittlerweile die gesamte Milchstraße besiedelt hat. Aus dem Mikrowerk ist der galaktische AC geworden. AC steht dabei für Analogcomputer, dessen Funktionsweise aber längst kein Mensch mehr versteht, da der Computer als künstliche Intelligenz mittlerweile selbst den nächstbesseren Computer konstruiert und baut. Die beiden Männer stellen dem galaktischen AC erneut die Frage, ob die Entropie umgekehrt werden kann. Wie zuvor lautet die Antwort, Daten unzureichend für eine sinnvolle Antwort. Wie viel Zeit bis zur nächsten Szene vergeht, ist schwer zu sagen, es dürften aber mehrere hunderttausend oder Millionen Jahre sein. Die Menschen haben etliche Galaxien bevölkert, ihre unsterblichen Körper sind jedoch mittlerweile inaktiv. Sie bleiben auf dem Planeten, wo sie leben, während das Bewusstsein der Menschen durch die technische Weiterentwicklung als körperlose Gebilde durch den Raum streifen können. Zwei solcher Menschen begegnen sich im Universum und sprechen über die Zukunft der Menschheit. Mittlerweile können aus mehreren erloschenen Sonnen wieder neue Sonnen geformt werden. Aber auch das wird einmal enden. Sie stellen dem Universal-AC wiederum die Frage, ob die Entropie umgekehrt werden kann. Der Supercomputer ist mittlerweile eher ein ätherischer Zustand, der im ganzen Universum vernetzt ist und gibt wieder die Antwort. Daten unzureichend für eine sinnvolle Antwort. Millionen und Milliarden von Jahren vergehen. Das ganze Universum ist von Menschen bevölkert. Ihr Bewusstsein ist aber längst eins. Dieses Bewusstsein stellt nun fest, dass die Energie im Universum langsam aufgebraucht ist. Es stellt dem kosmischen AC die Frage, ob die Entropie doch irgendwann umgekehrt werden kann. Doch die Antwort bleibt dieselbe. Daten unzureichend für eine sinnvolle Antwort. Nach 10 Billionen Jahren sind alle Sterne erloschen. Es kommt zum Wärmetod des Universums. Die Entropie hat sozusagen ihr Maximum erreicht. Das Bewusstsein des Menschen verschmilzt nach und nach mit dem AC. Kurz bevor der Mensch, der auch wirklich nur noch der Mensch genannt wird, endgültig mit dem AC verschmilzt, stellt er noch ein letztes Mal die letzte Frage und ein letztes Mal antwortet der AC, Daten unzureichend für eine sinnvolle Antwort. Der letzte Mensch verschmilzt mit dem AC und damit existiert nur noch AC im nun völlig schwarzen Universum. Alle Daten sind gesammelt worden und für eine unbestimmte Zeit wertet AC diese Daten nun aus. Endlich findet er die Antwort, wie die Entropie umgekehrt werden kann. Doch es ist kein Mensch mehr da, dem er sie sagen kann. Also spricht das Bewusstsein des AC in den leeren Raum, es werde Licht. Und es ward Licht.
Immerhin hat er nicht 42 gesagt.
Ja, dazu kommen wir, glaube ich, auch gleich noch.
Bestimmt, ja, bestimmt. Die Frage stellt sich natürlich, ist diese Geschichte, wie manch einer sagt, Asimov hat sie ja für seine, eine seiner besten Geschichten, wenn nicht sogar die beste Geschichte gehalten. Die beste, ne? Da ist er schon sehr, sehr weit bei, wie viel, 100 Kurzgeschichten. Die Frage ist wirklich, wie andere es beurteilen, ist das eine banale Geschichte? Was meinst du?
Nein, absolut nicht.
Nein.
Also es ist definitiv, also es ist natürlich im Grunde genommen eine relativ einfache Geschichte, ja. Aber da werden so monumentale Menschheitsfragen verhandelt. Ich habe mal ein bisschen versucht, das so im Kopf aufzulisten, was da alles angesprochen wird. Unsterblichkeit, ja, Transhumanismus, Computertechnik, Cloud Computing, Internet. Er sieht die Miniaturisierung der Computer hervor. Wachstumsdenken, Schöpfungskraft, Theologie, Kosmologie, es ist gigantisch, was da aufgemacht wird für ein Panorama. Insofern, das ist eine Geschichte ganz nach meinem Geschmack. Also sehr, sehr philosophisch, gleichzeitig aber auch noch so hart SF. Ja, also es geht um eine physikalische Grundfrage eigentlich. Ja. Das gibt dem Ganzen auch eine große Glaubwürdigkeit, finde ich. So, das liest man anders als jetzt eine Geschichte, die diesen Hintergrund nicht hat. Und dabei gleichzeitig, obwohl es so gigantische Zeiträume überspringt, also wie da die Glaubwürdigkeit gewahrt bleibt, das finde ich ziemlich, ziemlich irre.
Man hat in der Tat beim ersten Lesen das Gefühl, dass das wirklich, eine sehr einfache Geschichte ist. Sagen wir auch so, die literarischen Mittel sind nicht besonders komplex. Und man lässt sich hier von der Geschichte sehr leicht aufs Glatteis führen, finde ich.
Ich würde erneut widersprechen, weil...
Nein, Moment. Ja? Sekunde. Vielleicht widersprichst du mir da nicht.
Okay.
Also ich halte die Geschichte für, sagen wir mal, literarisch einfach erzählt, aber davon darf man sich nicht täuschen lassen. Das ist vordergründig, denn es schleicht sich durch diese einfache Erzählstruktur, nämlich das, was du alles gerade eben aufgezählt hast, sehr wohl ein. Und es ist ein, wie ich finde, doch geschickt gewähltes Mittel, eine einfache Geschichte vordergründig zu erzählen. Und dann hintenrum kommen diese ganzen großen Fragen, diese Sachen, die du gerade gesagt hast. Und die trägt man mit. Und das hat eine Langzeitwirkung. Man denkt über die Geschichte plötzlich mehr nach, als beim ersten Lesen eigentlich passiert. Und das finde ich enorm clever gelöst.
Also mich hat die, also ich stimme dir zu, ja, doch, du hast recht. Das hat definitiv eine Langzeitwirkung, aber bei mir hat die ziemlich sofort eingesetzt, als ich die zum allerersten Mal gelesen habe. Das war für mich wirklich, das war wie, keine Ahnung, ich saß so ein bisschen nach dieser Geschichte da, wie nach dem Ende des Films 2001 Odyssee im Weltraum. Das hat mich echt umgeblasen. Ich bin natürlich jetzt auch ein philosophisch sehr interessierter Mensch und beschäftige mich gerne mit solchen Fragen. Vielleicht war ich da etwas empfänglicher für. Aber ja, du hast recht, in einfacher Form, und eigentlich ist das ja auch wiederum die literarische Kunst, ne? Eben das so einfach zu schreiben, aber dabei derartige Fragen zu verhandeln, ohne dass man das Gefühl hat, hier doziert einer, hier macht jemand eben jetzt wirklich so, also hier wird wirklich so trocken irgendwie Philosophie abgehandelt, wie im Studium. Und das ist es nicht. Es liest sich auch spannend, trotz allem, obwohl die Charaktere ja nur ganz kurz, obwohl wir nur ganz kurz immer bei ihnen verweilen.
Ja, die Charaktere sind Ausstattung. Das Schöne ist, dass diese Geschichte für Jugendliche, glaube ich, sehr interessant ist. Die beginnen sich mit den großen Fragen auseinanderzusetzen. Und darum schätze ich die Einfachheit dieser Geschichte ja so.
Mhm.
Verstehst du? Also du kommst nicht drum herum, diese Dinge zu philosophieren, darüber zu nachzudenken, aber du musst keinen komplexen Text haben.
Mhm.
Und das hat den, pädagogischen Mehrwert.
Ja.
Ich meine, alleine so Dinge, dass er hier die Thermodynamik verhandelt.
Mhm. Ja,
also,
ich musste auch mal nachschlagen, wie war denn das jetzt?
Richtig, genau, je geordneter ein Zustand und so weiter, ne, desto weniger Entropie ist da drin. Und das bringt er einem ja hier bei. Das ist ja auch, die Computer werden immer kleiner.
Mhm. Ne?
Also von dem großen, planetarisch großen Computer bis hin zu den ganz kleinen, die sich dann sogar nicht mal mehr in Zuständen physikalischer Greifbarkeit befinden. Und auch interessant ist, die Computer haben das Problem des interstellaren Reisens gelöst, und Computer bauen und konstruieren bessere Computer.
Mhm.
Ne? Das Geschöpf wird besser als sein Schöpfer. Das sind so Dinge, über die man nachdenken kann. Das geht einem vielleicht auch beim ersten Lesen gar nicht so auf. Aber wenn man tatsächlich sieht, der Computer macht einen besseren Computer, baut einen besseren Computer. Was sagt das über den Schöpfer aus?
Mhm.
Dass der Schöpfer in der Lage ist, besser und mächtiger zu sein. Das Geschöpf ist besser und mächtiger als sein Schöpfer.
Mhm. Da denkt man natürlich auch...
Das hat
sagst du?
Nein, eine theologische Grundfrage ist das.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, am Ende wird der Computer ja zu Gott letztendlich, ne? Also
ganz genau,
in der Geschichte steckt ja der berühmte Satz eigentlich von Arthur C. Clarke drin. Ich weiß gar nicht, wann er den geäußert hat, aber der da lautet, je unverständlicher Technik wird, desto mehr nähert sie sich, wird sie im Prinzip zur Magie.
Ja, insbesondere im Zusammenhang mit der Quantenphysik wird sowas ja immer gesagt. Dass man diese Dinge nicht versteht. Man kann sie also nicht verstehen, dass die Dinger komplexer werden und dass wir uns da manchmal einfach auf gewisse Phänomene verlassen, ohne sie wirklich zu verstehen.
Ja, dazu brauche ich gar keine Quantenphysik. Ich meine, auch Computer basieren natürlich irgendwo auf Quantenphysik, aber bereits so ein Smartphone ist für mich absolute Magie. Also ich sehe da überhaupt nicht mehr durch. Das ist, irgendjemand meinte mal, der Commodore 64, der hat ja auch noch viele Fans, und viele beschäftigen sich bis heute damit.
Und vollkommen zu Recht, möchte ich einwerfen.
Ja, unter anderem aus dem Grund, weil jemand meinte mal, das sei der letzte Computer, den man als einzelner Mensch noch vollkommen begreifen konnte. Also als Informatik bewanderter Mensch, sag ich mal.
Dem kann man zustimmen.
Ja, und aber wenn wir an diesen Wettlauf sozusagen, also hier ist es ja kein Wettlauf, das ist ja auch das Interessante daran, aber diesen Vergleich von Mensch und Maschine denken, so der Computer wächst eigentlich über den Menschen hinaus in seinen Fähigkeiten. Trotzdem wird es aber nicht zu so einer Situation wie eben bei 2001, wo es auf einen evolutionären Überlebenskampf hinausläuft, so entweder die Maschine oder der Mensch, sondern hier ist es, und das ist ja auch typisch für Asimov, die Computer und die Maschinen und die Roboter, das ist ja das große Thema von Asimov immer gewesen, bleiben Freunde des Menschen. Bis zum Schluss. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Also es gefällt mir sehr gut, dass hier nicht so eine apokalyptische Dimension aufgemacht wird, sondern eigentlich ein harmonisches, symbiontisches Verhältnis beinahe von Mensch und Maschine.
Interessant ist ja auch, je kleiner der Computer wirkt, umso mehr zieht er sich, Asimov schreibt, in den Hyperraum zurück. Das heißt, er ist gar nicht mehr anwesend. Er hat eine Dimension gewechselt, ist von einem planetarischen, greifbaren, für Alexander Adell und Bertram Lupov, teilweise noch verstehbaren, mechanisch-elektronischen Ding zu einem ätherischen, wie du sagtest, zu einem Phänomen geworden, was gar nicht mehr in derselben Dimension wie der Mensch existiert. Ja, es existiert zum Teil, es existiert in mehreren Dimensionen. Und auch lustig ist, dass der Mensch sich dahingehend entwickelt, unsterblich zu sein. Und die Unsterblichkeit, die der Mensch entwickelt hat, gar nicht wirklich endlos ist, sondern bis ans Ende aller Tage, und es kommt das Ende aller Tage.
Ja, da steckt natürlich auch, das ist so herrlich, ne? Wir reden jetzt schon länger über die Geschichte, als es dauerte, sie zusammenzufassen, was da eben alles drin steckt. Was da natürlich mir sofort wieder ins Auge fiel, ist der Topos, den wir schon bei E.M. Forster, Die Maschine steht still, drin gehabt haben, nämlich das Ende der Geschichte und der letzte Mensch. Ne? Das ist ja genau der Topos letztendlich. Ne? Wir haben alle Probleme gelöst und es wird nur noch auf Expansion gearbeitet. Wobei natürlich auch eine leichte Wachstumskritik mit drinsteckt, was nicht ganz so sehr zu Asimovs Fortschrittsglauben passt. Aber es gibt eine ganz großartige Stelle, ich glaube in der dritten Szene, wo, wie hießen sie denn nochmal? Das waren genau VJ23X und MQ17J, die sozusagen die zwei Menschen, die das erste Mal, die Unsterblichkeit erlangt haben und sich dann so darüber unterhalten, naja, so ewig kann das ja auch nicht weitergehen und keine Ahnung, vielleicht müsste man ja auch irgendwann mal die Unsterblichkeit aufgeben. Und der eine meint dann so, naja, aber jetzt doch noch nicht, ich bin doch erst 200 Jahre alt, so ich noch viel zu jung. Ich liebe diese Stelle, weil ich finde, besser kann man diese Wachstumsideologie und diese menschliche Gier nach Wachstum ist selten besser auf den Punkt gebracht worden.
Absolut, nicht nur das, sondern das ist tatsächlich eine Mentalität, die sich erst später eingestellt hat, diese Fortschrittsgläubigkeit. Gut, sie war auch im industriellen Zeitalter, also Beginn der Industrialisierung. Was kostet die Welt? Und wir haben unbegrenzte Rohstoffe.
Ja, aber in Amerika der 50er war das ja noch ungebrochen.
Absolut, wir haben unbegrenzte Rohstoffe, das wird immer reichen und wir leben jetzt und wir wollen jetzt Fortschritt und Beschleunigung. Und jetzt, also in unserer Zeit, 2017, fangen wir doch langsam an, uns darüber klar zu werden, dass unsere Ressourcen begrenzt sind und dass wir sie ordentlich verschleudert haben. Das steckt auch in dieser Geschichte mit drin.
So ein bisschen, ja. Also
übertragen auf die Sterne.
Ja, du hast recht, du hast recht. Ich meine, an sich ist es ja eine sehr, sehr fortschrittliche, fortschrittspositive, optimistische Vision. Ne? So, och,
genau. Die ganze Erde löschte brennende Kohle, hielt die Spaltung des Urans an und legte den Schalter um, der alles an eine kleine Station anschloss. So heißt es direkt auf den ersten Seiten.
Genau.
Das ist eine Utopie. Das ist schön, die Sonne macht das schon. Mhm. Wir brauchen diesen ganzen zerstörerische Energieverschwendung nicht mehr. Das heißt, wir haben das, was wir uns alle jetzt 2017 wünschen, wir haben es geschafft, die Energie der Sonne so effizient zu nutzen, dass wir alle anderen Rohstoffe bzw. Energielieferanten abschalten können. Brauchen wir nicht mehr. Mhm. Das ist das, was wir uns wünschen. Das ist das, woran alle arbeiten. Asimov, 1956, würde sich auch darüber freuen, aber er denkt hier weit darüber hinaus und analogisiert das damit, dass der Energieverbrauch pro Jahr sind es 2 Sterne oder so.
Ja, zwei Sonneneinheiten.
Ne? Zwei Sonneneinheiten. Das heißt, der Energieverbrauch der Menschheit wird so enorm hoch, dass sie die Sterne auslöschen, dass sie auf andere Galaxien, jeder Mensch nennt sie seine Milchstraße, auf andere Galaxien ausweichen müssen, um sie dort zu plündern. Das ist nichts anderes als das, was wir immer noch tun. Und das finde ich für 1956 so analogisiert enorm clever.
Mhm. Ich muss auch sagen, wo du jetzt gesagt hast, einerseits steckt eben dieses Fortschrittsgläubige eben drin, so wir können expandieren, so dieser ganze Fortschrittstraum wird maximal verwirklicht, aber gleichzeitig eben dieses, ja, es ist aber endlich, irgendwann verlöscht es, geht einfach nicht, dass er das so beides so harmonisch zusammenbringt, das ist auch einfach so ein Zeichen für die große Klasse dieser Geschichte.
Fortschrittsgläubigkeit mit Kritikfähigkeit.
Das könnte man sagen, ja.
Oder auch, um auf was anderes zu sprechen zu kommen, die zweite Szene, in der sie nach X-23 fliegen. Mhm. Ja, das Problem der großen Entfernung ist von den Computern gelöst worden. Und dann fragen die Kinder, Gerardet 1 und Gerardet 2, was ist, geht uns irgendwann die Energie mal aus? Und frag Microvac. Und der Vater, also Gerard, der verschweigt ihnen die richtige Antwort. Der sagt den Kindern, nein, Microvac macht das schon. Und in Wirklichkeit ist die Antwort, Daten unzureichend für eine sinnvolle Antwort. Ne?
Ja, genau, das hatte ich weggelassen.
Ja, aber das Interessante ist doch, überleg mal 1956, das ist eine ganz alltägliche Szene. Die Kinder machen sich Sorgen um die Energie der Zukunft. Also natürlich, klar, warum denn nicht? Sehr wohl kommen Kinder auch auf solche Fragen. Und der Vater sagt, nein, die Regierung macht das schon. Denn Microvac ist ja eigentlich nichts weiter als eine Form der Regierung. Sie steuert die Menschen nicht, aber sie hilft ihnen oder Microvac hilft ihnen. Und insofern beeinflusst er sehr wohl die Entwicklung der Menschen. Mhm. Alleine weil er schon das interstellare Reisen möglich gemacht hat und so weiter. Mhm. Und da verschweigt der Vater die Antwort. Direkt die korrekte Antwort.
Ja, das Verhalten der Kinder ist natürlich auch so symptomatisch, ne? Weil eigentlich spiegelt es ja genauso, das ist so ein ganz urmenschliches, so eine ganz urmenschliche Reaktion über. Ne? Wir wollen auch, wenn wir jetzt wissen, ne, das dauert noch Milliarden von Jahren, aber es irgendwie betrügt.
Könnte es morgen schon passieren.
Ja, naja. Ich meine, irgendwie wollen wir halt nicht, dass das endet. Ne? Auch dieses Thema, ne, so vielleicht westlicher Gesellschaften eher, dass wir irgendwie nicht mit dem Tod umgehen können und nicht damit, dass es halt irgendwann mal endet und dass es nicht ewig alles wachsen kann und nicht ewig immer besser und mehr werden kann. Ja. So, das ist auch eigentlich eine sehr schöne Szene, weil das da so eingefangen ist.
Ja, ein fast lebensphilosophischer Grundsatz, dass man sagen kann, so wie Heiner Müller, Asche, der Traum von 7 Meisterwerken. Also man kann hier den noch gar nicht wirklich existierenden Existenzialismus hier mit einbringen. Ne? Ja. Was ist die Sorge des Menschen in seinem Dasein? Das kommt hier auch raus.
Aber auch wie wir gerade begonnen haben zu spekulieren darüber, ist denn jetzt der Computer die Regierung oder die Verwaltung oder, also die Geschichte lässt ja extrem viel offen, sie deutet aber genug an, um sehr, sehr viel spekulieren zu können, was eigentlich, ich meine, was passiert in diesen Millionen von Jahren, wie ist das wohl vonstatten gegangen? Asimov verschweigt hier natürlich, dass es mit Sicherheit nicht immer ohne Probleme und nicht immer konfliktfrei sozusagen vonstatten gegangen ist, diese Besiedlung. Der gesamten Galaxis, der Galaxien und des restlichen Universums, da bleibt ja enorm viel Raum für Spekulation. Also das,
ja, aber das ist doch das ist doch der Punkt, dass du in dieser Geschichte, und ich sag's nochmal, ich finde sie literarisch einfach gestrickt. Aber das ist völlig egal, weil du in dem Moment auch wirklich fragst, was kommt eigentlich danach? Was ist das Ende von allem? Also ich habe ja nicht umsonst Douglas Adams zitiert, bei aller Satire. Das, was Douglas Adams da fragt, was ist die Frage nach dem Universum, dem Leben und allem?
Ja.
Ja, das ist doch das, was uns umtreibt. Genauso wie Asimov in dieser Geschichte. Und das finde ich das Tolle daran. Also, ne? Also du begegnest dieser Frage in allen möglichen Schattierungen immer wieder.
Ja, für alle, die jetzt vielleicht nicht ganz wissen, worauf wir anspielen, also ich glaube, der eine oder andere kennt vielleicht Per Anhalter durch die Galaxis nicht. Ich sage es nur noch mal ganz kurz. In dem Buch von Douglas Adams geht es ja auch um einen Supercomputer mit dem Namen Deep Thought. Und der wurde dazu konstruiert, eben die Frage nach dem Leben, dem Sinn und dem Universum und dem ganzen Rest zu beantworten. Und braucht dafür, glaube ich, 7 Millionen Jahre insgesamt. Und am Ende ist die Antwort halt 42. Genau, das ist, glaube ich, also ich habe keinen direkten Beleg dafür gefunden, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Adams die Geschichte, also The Last Question, kannte und dass das eine Replik darauf ist.
Ist möglich, ja, ist möglich.
Mhm. Und nochmal zu dem Thema literarisch einfach gestrickt. Ich kann mich da, warum ich da vorhin so widersprechen wollte, war, weil wir hatten in der Nullnummer von unserer, also nicht der Nullnummer von Sigmar to Foxtrot, sondern sozusagen der Einleitungsfolge zu dieser Kurzgeschichtenreihe, die wir machen, hatten wir darüber geredet, sozusagen, welche Kriterien eigentlich so für Kurzgeschichten gelten. Und da hatte ich mich ja darüber aufgeregt, dass das so beschränkt ist. Ja, das beschreibt immer nur einen kleinen Zeitraum, vielleicht nur von ein paar Minuten oder sowas oder von ein paar Stunden. Und in einem kleinen Rahmen und mit zwei, drei Figuren, die gar nicht namentlich bekannt sind und so weiter und so fort. Und hatte da immer wieder an diese Geschichte The Last Question gedacht, die ja, da alle Regeln bricht, die ja Millionen von Jahre umfasst. Und mal im Ernst, so welche Geschichte fällt dir ein, die gesamte Menschheit auf 14 Seiten, die gesamte Menschheitsdauer umfasst?
Das war mir... Ich glaube, wir haben es auch in dieser Folge erwähnt.
Ja, haben wir.
Das ist das Extrem, haben wir, ne? Das ist das extremste Beispiel von einem Zeitraum, den man in einer Short Story beschreiben kann.
Aber es ist ein Klassiker.
Ein Klassiker, natürlich. Auf jeden Fall. Und das durchaus zu Recht. Und wie gesagt, man lässt sich schnell aufs Glatteis führen und sagt so, ja, das ist eine ganz einfache Geschichte und da wird ein bisschen drüber nachgedacht, was ob Energie reicht und was dabei rauskommt. Aber wir sehen, in der halben Stunde, die wir jetzt uns unterhalten, bringen wir eine Menge Fragen auf, die eben nicht so ganz banal sind.
Mhm, auf jeden Fall. Ich möchte...
Bitte.
Nee, sag ruhig.
Hey, ich meine, wenn eine Science-Fiction-Geschichte das leisten kann, ja, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, Professor Drought oder irgendjemand anders in einer Online-Vorlesung über Science Fiction als Genre-Literatur, dass die Science Fiction, die Literaturgattung, wollen wir es Gattung nennen, oder das Genre nennen, völlig unerheblich, wie wir es jetzt bezeichnen, aber das Genre ist, dass die meisten Ideen produziert. Da kann kein anderes Genre, selbst die allerhöchste Literatur, kann dem nicht beikommen. Reich Ranitzky hat mal gesagt, es geht in der Literatur um Eros und um Thanatos, also Liebe mit allem und Tod mit allem. So. Ne? Und die Science Fiction aber, die würfelt alles durcheinander, die bringt die größten Ideen und die größten Entwürfe. Und wir wissen ja mittlerweile schon, dass sie bei vernünftigen Leuten akademisch zu Ehren gekommen ist. Es gibt immer noch welche, die rümpfen die Nase darüber. Gut, denen kann man vielleicht helfen, aber ob sich das lohnt, weiß ich nicht. Nach wie vor sage ich, dass Science Fiction in der Schule vielleicht etwas besser beachtet werden sollte.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen, weil nicht Science-Fiction-Literatur in allen Ehren, aber ich glaube, gerade philosophische Fragen lassen sich in kaum einem anderen Genre oder in einer anderen Gattung besser verhandeln, in so knapper und unterhaltsamer Form, ja?
Ja, weil man sie auch ganz weit extrapolieren kann. Und das ist der Punkt, den andere Formen eben meiner Meinung nach nicht so extrem schaffen können. Es ist ein Experimentierfeld, wie Ursula K. Le Guin gesagt hat, auf dem kann man solche Sachen extrapolieren und laufen lassen und dann mal gucken, was passiert. Mhm. Ja? Und welche Form der Literatur bietet denn das in einem solchen Extrem an?
Ne? Ja, ich habe noch ein, zwei Punkte, die, also wie gesagt, man kann das endlos vertiefen, aber ein, zwei Sachen wollte ich noch anmerken. Was auch noch mit in der Story drinsteckt, ist ja so ein zyklisches Weltverständnis. Und ich bin dabei über ein Konzept gestoßen, das sich Omega-Punkt-Theorie nennt. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast.
Gehört, ja, ja.
Da gibt es auch einen Wikipedia-Artikel dazu. Es gibt da so zwei bekanntere Omega-Punkt-Theorien. Da geht es halt darum, also eine Art physikalisch-theologische, recht abgefahrene Theorie, die eben beschreibt sozusagen, wie das Universum anfängt und endet. Und ein gewisser Herr Frank Tipler hat eine solche Theorie entwickelt, die, ich glaube, er hat das in den 90ern irgendwie mal zu Papier gebracht. Und wenn du dir das durchliest, dann ist das extrem, also findest du extreme Parallelen zu der Geschichte von Asimov. Also ich habe zum Teil gedacht, so, ob er die Geschichte vielleicht sogar gekannt hat.
Tipler hat auch sehr viel über Transzendenz und Unsterblichkeit geschrieben. Das war recht en vogue in den, also so eine Art theologische Kosmologie.
Ja.
Das war recht en vogue in den 90er Jahren, daran kann ich mich erinnern. Der Tipler, das war schon ein Name.
Mir ist der Name bislang unbekannt gewesen, aber gut, in den 90ern.
Ich bin noch viel älter, ich bin viel älter als du.
Ja, ja. Eine weitere Anmerkung, die ich noch machen wollte, ist, bei der Recherche über The Last Question bin ich auch über einen Begriff gestoßen namens Shaggy God Story. Kennst du den?
Ja.
Da gibt es auch in der englischen Wikipedia einen Eintrag dazu. Dabei handelt es sich um anscheinend doch recht beliebte Geschichten in der Science Fiction. Also es scheint genug davon zu geben, dass es dafür so einen eigenen Begriff gibt. Die eben theologische oder eben religiöse Themen erklären mithilfe von Science Fiction oder parodieren natürlich auch. Auf Anhieb fallen dann ja auch recht viele davon ein irgendwie, zum Beispiel The Star von Arthur C. Clarke oder woran ich natürlich sofort denken musste, die 18. Reise aus den Sterntagebüchern von Stanislaw Lem, wo rückwirkend ein Universum geschaffen wird und alles, was der Experimentator dabei irgendwie falsch macht oder eigentlich nur so Zufall war, wird auf einmal genau das, was dann in der Bibel steht, was niemand jemals verstanden hat, aber dann macht es auf einmal Sinn, weil das war halt irgendein, da ist dem Experimentator halt gerade der sind die Kontrollen ausgerutscht und deshalb sieht die Erde heute aus, wie sie aussieht. Also so in diesem Prinzip ist das geschrieben und da gibt es wohl einige solche Geschichten.
Ja, Douglas Adams zum Beispiel, das Restaurant am Ende des Universums, David Brin, da fallen einem schon einige ein. Vielleicht müssen wir uns über Shaggy Science Fiction mal etwas näher unterhalten, weil ich glaube, dass es nicht ganz so bekannt ist, diese Art und Weise oder dieser Zweig der Science Fiction, aber eben doch recht unterhaltsam und interessant.
Ich kannte den Begriff auf jeden Fall auch vorher nicht. Und was heißt Shaggy eigentlich? Mhm. Weißt du das?
Jetzt fragst du mich.
Shaggy, ich kenne das bloß aus...
Shaggy.
Na, wie heißt das hier?
Shaggy.
Scooby-Doo.
Scooby-Doo, richtig. Das ist das Erste.
Der einzige Bezug, den ich dazu habe.
Aber es ist eigentlich wirr und zottelig, kann man sagen.
Ah ja, das passt auch zu Shaggy. Ja.
Genau, ja, ja. Shaggy Science Fiction, eine zottelige Science Fiction, das heißt nicht, dass die alle lange Bärte und lange Haare hatten, weil in dem Zusammenhang wird immer Michael Moorcock erwähnt. Mhm. Aber der scheint nicht wirklich der Schöpfer dieses Begriffs zu sein. Ne? Aber tatsächlich, völlig zu Recht, The Last Question ist eine Shaggy Science Fiction oder kann man als eine dieser Shaggy Science Fiction bezeichnen. Ist auch ehrlich gesagt interessanter, sich über Shaggy Science Fiction bei Zeiten mal zu unterhalten, als über die Sad Puppies. Denn die haben mit Science Fiction mit wahrer Science Fiction vielleicht nicht viel zu tun, aber das führt jetzt hier zu weit. Nein, Erik.
Wann kommt die Sad-Puppy-Folge?
Ne? Die Sad-Puppy-Folge kommt irgendwann mal, wenn es soweit ist, wenn ich mich damit beschäftigen möchte. Gut. Ja, Erik.
Ich habe noch, ein, zwei kleine Sachen. Und zwar, wie gesagt, wir hatten es anfangs erwähnt, Asimov hat tatsächlich The Last Question immer als seine Lieblingsstory bezeichnet. Ich kann verstehen, warum. Ich möchte kurz einen Abschnitt vorlesen. Ich habe ein Buch von Buster Lübbe, Best of Asimov. Da gibt es auch ein Vorwort von Asimov, wo er zu jeder Geschichte kurz etwas sagt. Und ich glaube, das lese ich einmal kurz vor. Wenn die Sterne verlöschen, The Last Question ist mir persönlich die liebste Geschichte. Und ich achtete darauf, dass sie bei dieser Zusammenstellung nicht weggelassen wurde. Warum ist sie mir die Liebste? Einmal kam mir der Einfall dazu ganz plötzlich. Ich musste mich mit ihr nicht herumplagen. Und dann schrieb ich sie in fieberhaftem Eifer hin und musste kaum ein Wort ändern. So etwas lässt jedem Schriftsteller eine Geschichte ans Herz wachsen. Dann hatte sie auch eine merkwürdige Wirkung auf meine Leser. Oft schreibt mir jemand und bittet mich, ob ich ihm nicht den Titel einer Geschichte nennen kann, von der er glaubt, ich hätte sie geschrieben. Ob ich ihm nicht sagen könnte, wo er sie finden kann. Die Leser erinnern sich nicht an den Titel, aber wenn sie die Geschichte beschreiben, handelt es sich ausnahmslos um »Wenn die Sterne verlöschen«. Es ist schon so weit gekommen, dass ich vor kurzem das Ferngespräch eines verzweifelten Mannes entgegennahm, der so anfing. »Dr. Asimov, ich glaube, es gibt eine Geschichte, die Sie geschrieben haben, an deren Titel ich mich nicht erinnere.« Worauf ich ihn unterbrach, um ihm mitzuteilen, es handle sich um »Wenn die Sterne verlöschen«. Und als ich ihn die Handlung beschrieb, stellte es sich heraus, dass er tatsächlich hinter dieser Geschichte her war. Ich ließ ihm in den Glauben, ich könne über eine Entfernung von 1000 Meilen Gedanken lesen. Keine andere Geschichte, die ich je geschrieben habe, hat auch nur eine vergleichbare Wirkung auf meine Leser. Sie ruft sofort eine unerschütterliche Erinnerung an die Handlung hervor und eine unerschütterliche Vergesslichkeit, was Titel und selbst Autor betrifft. Es kann sein, denke ich, dass die Geschichte sie so vollkommen erfüllt, dass für Nebensächlichkeiten kein Platz mehr bleibt.
Ja.
So viel von Asimov dazu.
Gut. Gut, dass du es jetzt zitiert hast, sonst hätten wir uns einen Teil sparen können, weil das trifft es ja.
Ja.
Ja,
zu erwähnen ist vielleicht noch, das stand in der englischen Wikipedia, dass es gab zwar keine Verfilmung von dieser Story, aber es gab wohl eine ganze Reihe von Planetarium-Shows, wo die Geschichte vorgelesen wurde mit irgendwelchen Planetariumsprojektionen, unter anderem auch vorgelesen von Leonard Nimoy. Das stelle ich mir sehr interessant vor.
Ja, klar. Am liebsten in Bochum im Planetarium vorgelesen von Harald Lesch.
Ja.
Ja. Der Harald Lesch auf YouTube, eine alte Folge von Alpha Centauri, beschreibt auch die Entropie. Lohnt sich da mal, sich das anzuhören. Denn man versteht die Geschichte deswegen nicht besser, aber es ist ein schöner, erhellender Aspekt, wenn man sich diesen kleinen Vortrag von Lesch anhört über die Entropie. Wir müssen ja gar nicht auf Hochschulniveau die Thermodynamik diskutieren. Aber sich mal im Zusammenhang mit Asimov dafür zu interessieren, hat ja ebenfalls einen schönen Mehrwert. Und es ist nicht uninteressant, das kommt noch hinzu. Es ist gar nicht so trocken, wie man denkt.
Nein, auf keinen Fall. Also ich glaube, ich habe durch diese Geschichte mehr über Entropie gelernt als durch den Wikipedia-Artikel, den ich ziemlich unverständlich fand. Da musste ich mich ganz schön durchkämpfen.
Das stimmt. Okay, zur Last Question noch ein paar Last Words, Erik.
Ja, wie die Hörer mit Sicherheit irgendwie geahnt haben oder aus unserem Gespräch jetzt rausgehört haben, haben wir beide eine recht hohe Meinung von dieser Geschichte und ich habe nochmal überlegt und ich würde, glaube ich, sogar so weit gehen, das zur besten Science-Fiction-Kurzgeschichte zu erklären, die ich je gelesen habe. Also es gibt sicherlich welche, die noch abgefahrener, die noch spannender, die noch besser erzählt sind. Aber wie gesagt, diese philosophischen Implikationen und diese Außergewöhnlichkeit der Thematik und der Themen, wie das verpackt ist. Und also ich habe auch gestern wirklich das nochmal, natürlich nochmal gelesen und habe wirklich an einigen Stellen gezittert beim Lesen. Es war so Das hat an solche Fragen gerührt und ja, mit einfachen Worten, aber trotzdem enorm wirkungsvoll. Also ja, für mich eine der besten oder vielleicht sogar die beste Science-Fiction-Kurzgeschichte zumindest.
Große Worte. Da kann ich nur sagen, ja, größtenteils schließe ich mich da definitiv an. Okay, ja, das war unsere Folge zu der versprochenen Asimov-Geschichte, The Last Question. Und Asimov wird nicht das letzte Mal hier erwähnt bleiben, denn wir haben ganz bestimmt noch die ein oder andere Geschichte, die uns ebenso gefällt. Erik, ich denke da an das Chronoskop.
Oh ja.
Das ist so bekannt. Auch so ein Klassiker.
Ich glaube, sie ist gar nicht so bekannt, obwohl sie auch hier in Best of Asimov, glaube ich, mit drin ist.
Ganz bestimmt.
Aber die lohnt sich auf jeden Fall auch. Die fand ich auch irre.
Ja, die ist auch absolut irre. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's von Sigma 2 Foxtrot zu Isaac Asimov. Mehr eine kleine Anregung als eine erschöpfende Interpretation der Geschichte. Sie ist online verfügbar. Sie ist auf YouTube von Asimov selbst vorgelesen. Als deutscher Text kann man sie online finden. Ich finde, das ist keine verschwendete Zeit, wenn man sich diese Geschichte mal durchliest. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid, wenn wir eine neue Geschichte besprechen. Ja, Erik, ich danke dir fürs Mitmachen mal wieder. Und ich verabschiede mich schon mal. Erik, Dankeschön und bis demnächst.
Ja, ich danke auch. Ciao.